Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Heute sprechen wir über die Frage, wie eine niedergelassene Versorgung im Idealfall aussehen sollte. Und das anhand von Beispielen. Wir sprechen darüber heute mit Frau Universitätsprofessorin, Privatdozentin Dr. Katrin Hoffmann. Sie ist Leiterin der Abteilung für Primary Care Medicine an der Medizinuniversität Wien und Co-Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch mit uns.
Es ist schon Routine, dass wir uns zu Beginn des Podcasts immer ein paar Fakten oder Hintergründe ansehen. Der Rechnungshof, der Fiskalrat und viele andere Expertinnen mahnen Reformen im Gesundheitswesen ein und eine bessere Abstimmung von stationären und niedergelassenen Bereichen. Bund, Länder und Sozialversicherung verhandeln derzeit, kommen aber bisher auf keinen grünen Zweig. Gleichzeitig zeigt sich nicht nur am Beispiel postviraler Syndrome, dass Patienten und Patientinnen in diesem Kompetenzstreit oft auf der Strecke bleiben. Ein nationaler Aktionsplan liegt beispielsweise jetzt seit 1,5 Jahren auf dem Tisch, gestritten wird aber weiterhin über die Finanzierung.
Beginnen wir mit einem persönlichen Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie kommt es, dass Sie sich als Leiterin der Abteilung für Primary Care Medicine mit postviralen Syndromen beschäftigen?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist gleich natürlich wirklich eine gute Frage. Das kommt daher, dass ich grundsätzlich in meinem wissenschaftlichen Leben immer auch den praktischen Aspekt sehen möchte. Das heißt, ich habe auch dann nach meiner Habilitation bin ich dann gleich wieder auch in die Praxis eingestiegen, habe erst Praxisvertretung gemacht in Primärversorgungszentren. Und das ist dann auch auf die Zeit gefallen, eben 2020 herum. Und da war dann natürlich SARS-CoV-2-Pandemie. Und ich habe in der allgemeinmedizinischen Versorgung einfach sehr schnell gesehen, dass es doch immer wieder Patientinnen gibt, die sich einfach von der akuten Infektion nicht erholt haben. Von Patientinnenseite ist das schrecklich, aber von wissenschaftlicher Seite fand ich das sehr interessant, weil das waren Krankheitszustände, Erkrankungen und Beschwerden, die jetzt nicht so leicht auf den ersten Blick zu durchschauen sind. Und ich habe das eigentlich als Ärztin recht gerne so ein bisschen nachforschen zu müssen. Ja, ich sehe mich als Ärztin eigentlich immer eher so ein bisschen auch als Detektivin im Endeffekt der Gesundheit und habe dann angefangen, mich zu dem Thema einzulesen, zu beschäftigen, bin dann draufgekommen, das gibt's eigentlich auch schon länger, diese postviralen Zustände eben hauptsächlich so in Österreich eben durch Epstein-Barr-Virus, durch Influenza-Infektion und ja, bin dadurch dann eigentlich immer tiefer dazu eingestiegen, habe dann auch angefangen, eben Forschungsförderungsanträge zu schreiben, erste Forschungen zu bekommen. Und so bin ich dann im Endeffekt von der Allgemeinmedizin eben nach und nach zur Spezialistin für postvirale Syndrome geworden. Ganz spannend eigentlich auch, ich habe mich dann erinnert, dass ich das schon auch aus vorherigen Forschungsprojekten eigentlich gekannt habe, aber wie es in der Medizin leider üblich war, das nicht so wirklich in den Mittelpunkt gestellt damals. Nämlich, wir haben ja am Zentrum für Public Health auch eine medizinische Anthropologie-Unit und die waren mit der WHO auch immer quasi beim Ebola-Response dabei. Und die Kollegin hat mir eigentlich schon damals immer erzählt, dass es bei den Ebola-Survivern massive postvirale Zustände und Syndrome gibt. Und so habe ich mir dann eben auch gedacht, aha, das heißt, die sind nicht nur nach Epstein-Barr-Virus und Influenza eigentlich in Österreich auch schon selten da gewesen, sondern eigentlich gar nicht so selten weltweit schon vorgekommen, aber weil sie eben bei uns durch die Erkrankungen, die sie hauptsächlich damals ausgelöst haben, halt nicht so augenfällig waren, leider medizinisch vernachlässigt worden. Also so, das ist im Endeffekt mein Weg zu dem Thema.
Jetzt schwirren da ja ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten auch in der öffentlichen Debatte herum. Ja, wir reden über ME/CFS, wir reden über postakute Infektionssyndrome, wir reden über Long-Covid, wir reden über postvirale Syndrome. Könnten Sie vielleicht einmal uns helfen oder auch unseren Hörern und Hörerinnen, was ist jetzt eigentlich was und was sind die Hintergründe?
Im Endeffekt kann man mal so anfangen, akute Infektionen können auch Langzeitfolgen auslösen. Das ist eigentlich schon recht gut bekannt, und zwar für die Langzeitfolgen, die aus einem akuten, schweren Verlauf heraus entstehen. Das waren auch die Folgen, die eigentlich am Anfang von der SARS-CoV-2-Pandemie sehr deutlich zu sehen waren. Das ist eben, wenn durch den akuten, schweren Verlauf die Lunge geschädigt wird, das Herz geschädigt wird, Nieren oder auch das Gehirn geschädigt wird und man einfach dadurch langfristige Folgeschäden der akuten Erkrankung hat. Das zählt zu den Folgeschäden. Dann, was eigentlich auch schon recht gut bekannt war und ist, das sind die Folgeschäden durch eine Risikoerhöhung, die dann die Erreger im groben Stil eben auslösen können in Reaktion des Körpers. Bei SARS-CoV-2 ist es zum Beispiel relativ gut erforscht mittlerweile, dass das dadurch, dass es über den ACE2-Rezeptor eben hauptsächlich in den Körper kommt, dass das tatsächlich auch gerade im kardiovaskulären Bereich langfristig eine Risikoerhöhung macht für Schäden der diesbezüglichen Organe. Da gibt's jetzt auch von der European Cardiology Association schon sehr gute Dokumente dazu, eben, dass sich langfristig das Risiko erhöht, eben für Herzrhythmusstörungen, aber eben auch dann für kardiovaskuläre Erkrankungen, im schlimmsten Fall eben auch Herzinfarkt. Das sind so diese Risikoerhöhungspunkte. Das wurde auch gezeigt zum Beispiel für Diabetes, Typ-1-Diabetes, Autoimmunerkrankungen insgesamt. Also dass dieses Risiko von diesen Erkrankungen wird durch die Infektion mit dem Erreger langfristig erhöht. Und dann gibt es eben noch eine Gruppe von diesen Langzeitfolgen, der immer wieder medizinisch leider unter den Tisch oder falsch eingeordnet gefallen ist oder falsch eingeordnet wurde. Und das ist eben die Gruppe der postakuten Infektionssyndrome. Da kommt es zu multisystemischen überlappenden, das ist so ein Charakteristikum, multisystemische überlappende beziehungsweise kombinierte Syndrome im Körper, die sich eben vor allem auf der Ebene autonomes Nervensystem zeigen, Immunsystem und neuroendokrines metabolisches System. Also das sind im Endeffekt dysfunktionale oder dysregulatorische Manifestationen im Körper, die eben multisystemisch wirken. Also da ist der Überbegriff eben postakute Infektionssyndrome. Und da gibt es dann wiederum Subgruppen von diesen postakuten Infektionssyndromen. Eben die, die durch Viren ausgelöst sind, sind dann die postviralen Infektionssyndrome, von denen man redet. Oder wenn man sich jetzt auf den Erreger fokussiert, der diese postakuten Infektionssyndrome auslöst, dann ist es eben durch SARS-CoV-2, nennt man dann das postakute Infektionssyndrom, Post-Covid-Syndrom, wenn es eben durch Epstein-Barr-Virus, EBV, ausgelöst worden ist, nennt man es Post-EBV-Syndrom, Influenza, Post-Influenza-Syndrom, also das geht dann bis Post-West-Nil-Virus-Syndrom oder Chikungunya, was eben jetzt auch zum Glück noch selten, aber doch auch schon in Europa gefunden wurde. Also da gibt es dann diese erregerspezifischen Begriffe. Und dann kommen eben auch noch diese speziellen Syndrome bzw. Erkrankungen fallen unter diese Gruppe, die eben auch multisystemisch wirken, Dysregulationsfunktionen haben und eben überlappend und in Kombination vorkommen können. Und das ist eben ME/CFS, die Erkrankung, und eben zum Beispiel auch Small Fiber Neuropathie. Ja, das ist eine Erkrankung der kurzen Nervenfasern peripher zum Beispiel.
Jetzt ist das aber nicht nur eine wissenschaftliche Diskussion, eine medizinische Diskussion, sondern zunehmend auch eine politische Diskussion, die wir auch in den Medien stark verfolgen können. Wie Sie wissen, wurden zuletzt die Pensionsversicherungsanstalten, doch das Sozialministerium, einige andere Institutionen stark kritisiert für Gutachten in diesem Bereich. Wie ist das aus Ihrer Sicht als Wissenschaftlerin? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da nicht genug gehört werden, wenn es um den aktuellen Stand der Wissenschaft geht?
Auch, ja. Also es ist im Endeffekt ein sowohl als auch. Mir kommt immer, wenn ich eben so die zu den Gutachten im Endeffekt diese Rahmenartikel in den Gutachtermagazinen lese, dann sind das oft Artikel, wenn ich die vergleiche eben mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft, der sich vor allem in den letzten 5 Jahren einfach oder eigentlich sogar 3 Jahren ja massiv weiterentwickelt hat in Bezug auf diese postakuten Infektionssyndrome, kommt mir oft vor, dass die Systeme eben, wie es in der Medizin ja leider so ist, doch sehr träge sind und dass einfach der noch Wissenslücken, also große Wissenslücken zum Teil eben vorhanden sind, weil die Konzepte und auch Referenzen, die zitiert werden, einfach zum Teil überholt wurden schon lange vom aktuellen Stand der Wissenschaft. Und natürlich wäre es gut, einen besseren Austausch zu haben zwischen Wissenschaft und Public Health und auch eben Gutachterwesen. Aber, und da denke ich, das ist ja jetzt kein spezifisches Thema im Endeffekt für postakute Infektionssyndrome, sondern grundsätzlich im Endeffekt für Gesundheitssystem, Gesundheitsreform. Da geht es ja auch im Endeffekt Thema Stärkung der Primärversorgung. Jetzt, wo ich vor meinem Fokus auf postakute Infektionssyndrome ja sehr lange, sehr intensiv geforscht habe, habe ich dann oft so das Gefühl, das sind sehr ähnliche Probleme, ja, mit dieser Trägheit und auch quasi dem Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen dann tatsächlich in die Umsetzung, sowohl eben auf systemischer Ebene als dann aber auch auf Kassen- oder sozialer Ebene im Endeffekt. Aber also grundsätzlich sind es schon doch einfach Wissenslücken da, weil eben, wie gesagt, schon dieses Thema postakute Infektionssyndrome in der Medizin einfach jahrzehntelang, obwohl sie vorhanden waren, diese Syndrome, einfach immer wieder vernachlässigt wurden. Und da gibt's auch wissenschaftlich sehr gute Reviews mittlerweile. Miller et al. Kann ich da nur empfehlen, die das wirklich sehr gut aufbereitet haben, warum das historisch immer wieder zu einem Neglect im Endeffekt gekommen ist von diesem Syndrom, weil im Endeffekt so auch als Reaktion auf pandemische, epidemische Ereignisse, wo kurzfristig währenddessen eine sehr hohe Aufmerksamkeit auch medizinisch-wissenschaftlich, auch im Hinblick auf Fördervolumen, auf die Erkrankheiten gelegt wurden und dann, wenn aber die akute Phase abgeschlossen ist, auch sehr schnell und gerne vergessen wird, diese herausfordernde Zeit, und dann eben genau diese herausfordernden multisystemischen Langzeiterkrankungen im Endeffekt nicht die Aufmerksamkeit mehr bekommen haben, die sie eigentlich hätten bekommen sollen.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt 3-mal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Jetzt haben Sie schon das Thema Versorgung angeschnitten. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit Versorgungsfragen. Nehmen wir noch dieses konkrete Beispiel auch. Wie sollte hier eine ideale Versorgung aussehen? Wo sollen die Menschen behandelt werden? Ist das in Zentren? Ist das bei Fachärztinnen und Fachärzten? Und wenn ja, dann in welchem Fach? Oder ist es eher in der Allgemein- und Familienmedizin?
Im Endeffekt, was mich immer fasziniert, ist, es ist ja jetzt zwar eine Erkrankung, die jetzt im Endeffekt endlich auch in den Fokus der Medizin gerückt ist, aber es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt multisystemische Erkrankungen mit die tatsächlich eben viele Organsysteme, viele Medizinfächer betreffen würden, nicht kennen würden in der Medizin. Und im Endeffekt geht es tatsächlich darum, dass diese Erkrankungen genauso in unserem Gesundheitssystem behandelt werden, wie eben auch für alle schweren Multisystemerkrankungen vorgesehen. Das heißt, grundsätzlich ist natürlich ganz wichtig, weil es auf dem natürlichen Verlauf, wie eigentlich auf ein Gesundheitssystem zugegangen wird, entspricht, dass die Primärversorgung eben die Erstdiagnostik durchführen sollte, beziehungsweise die Primärversorgung oder auch die Allgemeinmedizinerinnen, Fachärztin für Allgemeinmedizin jetzt eben, die haben ja den Vorteil, dass sie keine Fächergrenzen haben und auch eben keinen fächerbegrenzten Blick in der Ausbildung haben. Das ist wirklich ein Vorteil bei Multisystemerkrankungen, um eben auch diese multisystemischen Muster erkennen zu können. Ja? Das heißt, quasi Primärversorgung natürlich ganz wichtig für Verdachtsdiagnosestellen, beziehungsweise wenn es ganz klar ist, auch Diagnosestellung, Start der Basistherapie symptomatisch, die es gibt, die auch ganz wichtig ist, weil man auch mittlerweile weiß, je schneller nach Start eines postakuten Infektionssyndroms eine symptomatische Therapie erfolgt, desto seltener wird sie wahrscheinlich chronifizieren. Und dann ist es aber natürlich, also eben wie bei allen anderen schweren Multisystemerkrankungen oder Multisystemerkrankungen, die auch schwere Verläufe haben können, eben zum Beispiel systemischer Lupus, ja, Erythematodes wäre noch so ein Beispiel. Natürlich auch Multiple Sklerose, Autoimmunrheumatische Erkrankungen grundsätzlich. Und dann aber auch natürlich, wenn sie in der Primärversorgung nicht handelbar sind, weil sich keine Stabilisierung, weil sich keine Verbesserung ergibt, weil die Patientin doch weiter schlechter werden, weil weitere Komorbiditäten zum Beispiel bestehen, dann braucht es eben auch wieder wie bei allen anderen Multisystemerkrankungen mit schweren Verläufen natürlich auch eine spezialisierte Versorgung in der sekundären Versorgungsebene. Und da fangen jetzt eigentlich die Probleme an, weil die gibt's noch nicht im öffentlichen System. Und es braucht auch im Endeffekt dann in der tertiären Versorgungsebene beziehungsweise sekundäre Versorgungsebene auch im Krankenhausbereich und dann tertiäre Versorgungsebene, auch Universitätsspital zum Beispiel, braucht's auch eine so quasi Versorgungsstellen. Ganz klassisch, ich muss mich wiederholen, immer für alle anderen Multisystemerkrankungen mit schweren Verläufen auch notwendig ist im Sinne dieser Versorgungspyramide. Ja, es werden wahrscheinlich sehr viele Menschen mit postakuten Infektionssyndromen tatsächlich in der Allgemeinmedizin gut versorgt sein, vor allem mit leichteren Verläufen, die eben nicht im Endeffekt dann diesen Krankheitsmechanismus der Post-Exertional Malaise, das ist schon wieder ein neues Wort, haben, was dann im Endeffekt für diese Erkrankung ME/CFS steht, weil dann wird es eigentlich immer herausfordernd und dann braucht es eigentlich immer, ebenso wie bei Multipler Sklerose oder auch bei Krebserkrankungen, sind ja auch multisystemisch zum Teil, braucht es einfach die sekundäre und tertiäre Versorgung. Aber grundsätzlich postakute Infektionssyndrome, viele Versorgungspyramide sind in der Primärversorgung mit der Basisdiagnostik und Therapie gut versorgt. Dann eben weiter sekundäre Versorgung und eben auch Spitze der Pyramide, eben auch tertiäre Versorgung. Und die sekundäre Versorgung, tertiäre Versorgung, das ist halt der Unterschied zu den anderen Multisystemerkrankungen, die wir gut kennen in Österreich. Die muss halt erst aufgebaut werden, die müsste erst etabliert werden. In der Allgemeinmedizin ist es so, dass dort muss vor allem halt das Wissen zu der Erkrankung, der Basisdiagnostik und Basistherapie wachsen. Also das ist so die Versorgungsstruktur, die notwendig wäre und auch die Herausforderung. Einmal also Primärversorgung, Wissen, plus so, wie es eigentlich gedacht ist in der Primärversorgung, auch wirklich die gute Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsberufen, Pflege, MTD-Berufe, ganz, ganz wichtig. Aber dann eben Aufbau, also wirklich Neuaufbau von spezialisierten Versorgungsstrukturen, sekundäre und tertiäre Versorgungsebene. Aber eben im Rahmen dieser Pyramide, der Versorgungspyramide. Auch von den Häufigkeiten der Patientinnen, die dort vorkommen werden.
Interessant. Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich
damit? Du, hier Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, doch. Wir. Und deswegen heißt es ja in unserem MedMedia-Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite, bitte.
Frau Doktorin, jetzt haben Sie oftmals darüber gesprochen, wie es in der Zukunft optimal aussehen sollte. Was unsere Hörerinnen und Hörer aber vermutlich auch sehr stark interessiert ist, wie schaut die Versorgung heute aus? Also wenn ich als Patient hier eine Versorgung benötige, finde ich dann ausreichend Institutionen in der primären Versorgung meiner Erkrankung? Finde ich ausreichend Institutionen wahrscheinlich auch in der tertiären Versorgung und in der klassisch-chronischen Versorgungsebene? Das wäre eben die von Ihnen angesprochene zweite. Wo stehen wir da heute? Und wann wird es soweit sein, dass es optimal ist?
Genau, also zur ersten Frage, wo stehen wir heute? Heute ist es so, dass langsam, das sehe ich schon, nachdem wir jetzt auch doch über das nationale Referenzzentrum viele Fortbildungen anbieten konnten und auch Kooperationen haben, dass sich das Wissen bei den Primärversorgerinnen langsam doch verbessert. Ja? Die Herausforderung ist die, dass eben jetzt über die letzten Jahre, dass es tatsächlich kein Wissen und keine speziellen Versorgungsstellen gegeben hat und dass sich im Endeffekt die Patientin unversorgt und auch zum Teil abgewiesen vom öffentlichen Gesundheitssystem dann selber durchs Gesundheitssystem geirrt sind und versucht haben, sich Befunde und Therapien zusammenzusuchen. Und da ist es eben jetzt die Herausforderung, gerade im Primärversorgungssystem, wo die Ärztinnen jetzt das Wissen langsam aufbauen und haben, dass sie aber mit Patientinnen konfrontiert sind, die im Endeffekt einen riesengroßen Nachholbedarf haben in der Versorgung ihrer Erkrankung. Und da ist dann wieder die Konfrontation, dass ja das Gesundheitssystem in Österreich, also das öffentliche Gesundheitssystem in Österreich, auch in der Primärversorgung, auch mit den neuen Primärversorgungsstrukturen, also mit den PVEs im Endeffekt, so aufgebaut ist, dass es trotzdem natürlich auch kosteneffizient sein muss, ja, im Hinblick auf, was ist abrechenbar, was steht im Katalog. Und wenn jetzt Patientin mit Multisystemerkrankung, mit die jahrelang unversorgt waren, plötzlich auf Ärztinnen treffen, die sich jetzt langsam anfangen auszukennen, dann werden diese Ärztinnen einfach mit einer Fülle von Vorbefunden und Symptomen und Symptomverläufen konfrontiert, die sich einfach nicht in dieser, was sich so quasi als praktikabel in unserem Gesundheitssystem erwiesen hat, dass man in 5 Minuten, im besten Fall vielleicht mal 10 bis 12 Minuten Zeit hat für den Patienten, Patientin, das funktioniert dann nicht mehr. Sondern im Endeffekt, um diesen Versorgungsrückstand aufzuholen, braucht es dann tatsächlich, und das erlebe ich selber mit den Patientinnen, braucht es für die ersten 2 bis 3 Konsultationen oft bis zu 1 Stunde oder 1,5 Stunden. Ja, also für die leichter Betroffenen, die überhaupt so lange durchhalten können in der Konsultation. Und das schreckt natürlich dann wieder sekundär sehr viele Ärztinnen im öffentlichen Gesundheitssystem ab, weil das im Endeffekt in unseren Strukturen nicht finanzierbar ist. Und auch sogar in den öffentlichen und meiner Meinung nach, dass auch wenn wir dann auf die sekundäre Versorgungsebene gehen, einer der großen Hindernisse im Endeffekt dafür ist, dass öffentliche Einrichtungen eben diese sekundären Versorgungsstrukturen aufbauen, weil da tatsächlich immer das Finanzierungsproblem, was natürlich öffentlich sehr hässlich ist anzusprechen, aber doch eine riesengroße Rolle spielt. Ja, also das heißt so, Primärversorgung gibt es jetzt immer mehr, die Patienten mit ihren Symptomen auch erkennen, das richtig einordnen können. Noch lang nicht alle, ja, aber gerade sehe ich in den Primärversorgungseinheiten auch eine Chance, dadurch, dass da ja auch grundsätzlich ein frischer Wind, sagen wir mal, im Team und in den Strukturen da ist und die Ärztinnen oft auch sehr, sehr offen sind, sich eben Herausforderungen zu stellen, neuen Herausforderungen im Gesundheitssystem. Da habe ich schon die Hoffnung, dass relativ kurzfristig sich was zu einer besseren Versorgung verändert wird. Wenn es dann eben in die sekundäre, tertiäre Versorgung geht, dann, also das ist wirklich Versorgungswüste, da gibt's gar nichts öffentlich. Das heißt, da sind Patientinnen wirklich angewiesen auf eine Handvoll Privatärztinnen, die dann seriös mit den Erkrankungen umgehen. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Problem der Privatmedizin im Endeffekt in Österreich, weil wie erkennen Patientinnen natürlich auch, welche seriös arbeiten und welche im Endeffekt auf den Zug aufspringen, weil sie sehen, dass ein sehr großer Bedarf da steht, dass die Patientinnen verzweifelt sind und auch wirklich versuchen, alles, ja, was man ihnen gut anbietet, auszuprobieren, dass es ihnen schlechter geht, weil diese Erkrankung, das muss man schon auch sagen, einfach extremst belastend ist, ja, extremst zum Teil Schmerzen verursacht und vor allem eben auch eine Einschränkung der Funktionalität im Alltag, also überhaupt der Möglichkeit der Teilnahme, der Möglichkeit der Arbeitsfähigkeit, der Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, im Endeffekt am Leben teilzuhaben. Ja, also das ist so die Herausforderung im sekundären Bereich. Da haben wir jetzt versucht, vom Referenzzentrum beziehungsweise auch ganz stark von meiner Abteilung heraus, Kriterien zu erstellen, die auch für die Patientinnen sind, dass auch Patientinnen wissen, was sind aktuelle wissenschaftliche Diagnosekriterien für diese Erkrankung und sich dann auch hauptsächlich oder eigentlich sollten wir nur an die Privatärztinnen wenden, die dann auch nach diesen aktuellen wissenschaftlichen Diagnosekriterien arbeiten. Das sind eben für ME/CFS, für diesen postinfektiösen Subtyp, eben zum Beispiel die kanadischen Konsensuskriterien oder ICC. Internationalen Konsensuskriterien, genau, weil das ist eben auch ganz wichtig zum Schutz der Patientinnen. Und wenn es dann wirklich an die schwersten Fälle geht, das sind Menschen, die wirklich mit schwersten Schmerzen, Schwindel, Reizintoleranzen, also wirklich keine Möglichkeit mehr, Licht, Geräusche, Berührung, Kontakt zu anderen Menschen zu verkraften, ohne eben noch eine Verstärkung der zum Beispiel der Schmerzen zu bekommen. Da fehlen einfach Krankenhausbetten. Und das sehe ich in meiner täglichen Arbeit. Das ist, also da geht es dann wirklich, also das ist dramatisch und das hätte ich mir auch wirklich nicht vorstellen können, dass sowas in einem Land wie Österreich möglich ist, dass man Menschen, die dann auch nicht mehr schlucken können, weil durch das vegetative Nervensystem zum Beispiel der Gastrointestinaltrakt aufgibt oder aufhört zu arbeiten. Genau, also dass die nicht versorgt werden und dann schwerst unterernährt und mangelernährt zu Hause im dunklen Zimmer alleine liegen, weil Krankenhäuser eben zum Beispiel keinen Portacut für enterale Ernährung implementieren, weil es eben keine spezialisierten Betten für diese Patientinnen gibt.
Auf welcher Abteilung im Spital wären die Patientinnen optimal aufgehoben?
Das ist auch immer das Thema, wo man eben sieht, wie fragmentiert unser Gesundheitssystem ist. Das ist eben eine Multisystemerkrankung. Grundsätzlich gehört diese Erkrankung damit, oder Erkrankungen, ja, das sind ja unterschiedliche Spektren dieser Syndrome, gehören diese postakuten Infektionssyndrome keinem Fach. Wenn man sich die Literatur anschaut und eben sieht, welche Organsysteme betroffen sind und eben auch gerade in der schweren Phase die meisten Probleme machen, ist meine Empfehlung auch vom Referenzzentrum heraus auf Basis der Literatur, dass diese Patientinnen eigentlich am besten in der inneren Medizin aufgehoben wären, weil die innere Medizin ja die Möglichkeit hat, sowohl, was eben besonders stark betroffen ist bei Schwerbetroffenen, den Magen-Darm-Trakt, ja, eben, also wenn der nicht mehr funktioniert, zu berücksichtigen, sich eben auch auskennt bei schweren konsumierenden Erkrankungen, das ist jetzt dies nicht, aber übertragbar einfach, auch mit künstlicher Ernährung, eben auch mit immunologischen Problemen, die ganz stark mit einer Rolle spielen, doch auch, weil klinische Immunologie nicht direkt, aber doch zumindest indirekt auch zur inneren Medizin gehört, beziehungsweise eben starker Konnex besteht, wie man eben mit Unverträglichkeiten, allergieartigen, mastzellassoziierten Symptomen eben umgeht. Aber ganz wichtig, immer unter Hinzuziehung auch der Schmerzmedizin, weil Schmerzen eben ein Riesenthema sind, vor allem eben neuropathische Schmerzen. Also das sind so die, für die schwerst Betroffenen werden die eigentlich dort recht gut versorgt. Es gibt mittlerweile in Europa ein Leuchtturmprojekt, das ist in Norwegen, das ist ein Zentrum für wirklich schwerst Betroffene, wo eben speziell vorbereitete Zimmer in eben im stationären Bereich vorhanden sind, die eben auch schallgedämpft sind, die lichtgedämpft sind, wo auch Pflegepersonal, andere Gesundheitsberufe genau wissen, wie sie mit den Patientinnen umgehen müssen, dass eben ein lautes Anreden, was ja eigentlich immer gelehrt wird, kontraproduktiv ist und den Zustand verschlechtern kann, wo eben auch durch künstliche, also durch enterale Ernährung dann auch der Nahrungs- oder Ernährungszustand ausgeglichen wird und eben auch die symptomatischen Medikamente in der passenden Dosis, wenn es eben oral nicht mehr möglich ist, dann auch enteral gegeben werden können. Ja. Ich denke mir, auch das ist nicht so exotisch und auch das sollte ja in Österreich eigentlich kein Problem sein, weil wir kennen ja zum Beispiel auch von Schlaganfällen, das ist zwar eine Akutsituation, aber auch da gibt es spezielle Stroke-Units, die ganz genau wissen, wie die Behandlung, wie die Betten, wie der Ablauf genau in dem Fall für Menschen mit Schlaganfall aussehen müssen. Und im Endeffekt, es gibt die Modelle, sie müssten nur eben angepasst auf diese Erkrankung und vor allem eben auf die schweren Fälle, die dann eben die stationäre Versorgung brauchen, zugeschnitten werden. Und es ist ja nicht nur die Erkrankung selber, sondern im Endeffekt haben ja diese Menschen, das ist auch oft, also wo ich mich wundere, ja, diese Menschen mit postakuten Infektionssyndrom, mit ME/CFS haben ja auch, wie Menschen mit allen anderen Erkrankungen, auch zusätzliche Erkrankungen oder können auch zusätzlich zu dieser Erkrankung Notfälle, medizinische Notfälle haben. Und auch da wäre es wichtig, dass diese Betten für die Versorgung, diese stationären Betten da sind, wenn eben zum Beispiel eine schwer betroffene Patientin, Patient mit ME/CFS auch einen Blinddarmdurchbruch hat, ja, oder auch zahnmedizinisch, ja, ein Abszess oder Probleme hat. Da gibt es momentan nichts und da gibt es wirklich, das sehe ich eben aus der Patientenversorgung heraus, die Patientinnen und vor allem Angehörigen, die sich dann überlegen, auch bei zum Beispiel schweren allergischen Reaktionen auf Nahrungsmittel, bringe ich die jetzt ins Krankenhaus oder nicht? Ja, weil immer die Gefahr besteht, wenn man Patientinnen zum Beispiel mit ME/CFS versucht, ins Krankenhaus zu bringen, dass sie, wenn sie ein ganz normales Krankenhausbett bekommen, dann einfach und eventuell noch selbstständig aufs Klo gehen können, durch diese überlastende Krankenhaussituation, weil Krankenhäuser sind einfach anstrengend, sogar für uns, ja, selbst wenn man nur Kleinigkeit hat, dann zum Beispiel zwar jetzt die akute, keine Ahnung, Zahnproblematik behoben wurde, aber dann einfach der Gesundheitszustand insgesamt so verschlechtert wurde, dass plötzlich gar keine Klogänge mehr alleine möglich ist oder plötzlich kein Schlucken mehr möglich ist und eine enterale Ernährung notwendig wäre. Und das kann, also das war für mich wirklich unvorstellbar, dass es solche Entscheidungen in Notfallsituationen gibt in Österreich. Wobei ich natürlich jetzt gerade als ausgebildete Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin jetzt auch sonst nicht so einen tiefen Einblick in Schwersterkrankte von anderen Multisystemerkrankungen habe. Das muss ich schon noch dazu sagen. Also das heißt, da ist mir das zum ersten Mal wirklich aufgefallen und hätte mir das vorher tatsächlich nicht vorstellen können.
Wenn Sie sich das jetzt alles ansehen, diese Entwicklungen auch, Sie haben jetzt viel auch dann doch gesprochen über die Mängel oder die Probleme innerhalb des Systems. Haben Sie das Gefühl, dass die Entscheidungsträgerinnen da auch eine Wahrnehmung dafür haben und für diese Zusammenhänge, für diese Probleme, die ja nicht nur jetzt an diesem Beispiel einer Erkrankung sich festmachen lassen können, sondern auch an anderen? Und haben Sie das Gefühl, dass da in absehbarer Zeit auch Lösungen gefunden werden oder drehen wir uns da ewig im Kreis?
Ja, also meine Hoffnung ist natürlich, dass in absehbarer Zeit Lösungen gefunden werden, weil einfach diese Versorgungslücke so extrem groß ist. Und das stimmt, wie Sie auch gesagt haben, ME/CFS oder postakute Infektionssyndrome insgesamt sind ja im Endeffekt nur die Spitze des Eisbergs und stehen auch in Bezug auf andere chronische oder auf andere Multisystemerkrankungen, chronische Multisystemerkrankungen, ja nur exemplarisch. Inwieweit die Verantwortlichen die Zusammenhänge verstehen, ist natürlich eine schwere Frage, weil im Endeffekt müsste man die Personen natürlich selber fragen. Ich denke mir, was nach und nach klar wird, ist, dass es kein Randthema ist und dass es im Endeffekt auch unabhängig jetzt von der SARS-CoV-2-Pandemie gesehen werden muss, weil postakute Infektionssyndrome, wenn man jetzt bei der Erkrankung bleibt, ja nicht aufhören zu existieren, ja, weil eben vielleicht jetzt hoffentlich in Zukunft SARS-CoV-2 Problematik kleiner wird, wobei es weiterhin die Wellen gibt, wobei weiterhin Reinfektionen bestehen, aber Epstein-Barr-Virus, Influenza, also es wird weiter Infektionen geben und Reinfektionen. Und es kommen auch eben jetzt dann diese neuen postinfektiösen Erkrankungen eben durch Westnilfieber, die sich eben langsam nach Europa vorarbeiten. Also quasi Westnilvirus, Chikungunya-Virus, Dengue-Virus wurde in der Schweiz gefunden. Also das heißt, das wird nicht aufhören und insgesamt chronische Multisystemerkrankungen wird es weiterhin geben. Diese Einsicht habe ich das Gefühl in meinem Kontakt mit den Stakeholdern, dass sie sich nach und nach durchsetzt, zwar schmerzhaft, weil natürlich auch Ressourcen dafür dann gebraucht werden, gerade in der jetzigen Budgetsituation. Aber doch, allerdings so eine, das ist jetzt ein bisschen vielleicht undiplomatisch gesprochen, aber ich habe auch immer wieder in meinen Kontakten mit den Stakeholdern das Gefühl, und das ist gerade bei dem Thema gefährlich, dass natürlich das Wissen sowohl zum Funktionieren von Gesundheitssystemen als auch jetzt zu postakuten Infektionssyndromen doch noch eher oberflächlich ist. Ja. Das merke ich daran, wenn wir zum Beispiel von der MedUni Wien aus Empfehlungen machen zu den Versorgungsebenen, wie ich am Anfang beschrieben habe, mit der Versorgungspyramide, Primärversorgung, Sekundäre und Tertiäre Versorgung, dass diese Versorgungsebenen dann im Gespräch doch noch sehr häufig miteinander vermischt werden und dass dann doch niedergelassene Fachärzte als Primärversorgung zum Beispiel wahrgenommen werden weiterhin. Ja? Oder dass Primärversorgungszentren gleichgesetzt werden, die ja Primärversorgungsebene sind, mit Facharztzentren. Und dass dadurch natürlich dann auch eine zielgerichtete Kommunikation oft schwer wird, weil dann Ablehnung oder Zweifel zustande gekommen, die einfach auf Basis von nicht allen klare Zuordnung von Terminologie zustande kommt, eben primär, sekundär, tertiäre Versorgungsebene. Und das Zweite ist auch, dass es tatsächliche Probleme gibt, wo es auch, glaube ich, Schwierigkeiten gibt in der Ideenfindung, wie die gerade bei Multisystemerkrankungen zu überwinden sind, eben dass in Österreich sehr stark Fächergrenzen eben vorhanden sind. Ja? Und dass wenn man dann zum Beispiel so ein Sekundärversorgung, ein spezialisiertes Behandlungszentrum aufbauen würde, wie das dann organisiert sein kann, weil man kann ja dann nicht immer 10 unterschiedliche Fachärzte dort vorhanden haben und gleichzeitig auf den Patienten, auf die Patientin loslassen, das ist ja auch nicht zielführend, sondern wie man es möglich machen kann, dass zum Beispiel auch Internistinnen, ja, die quasi so den Überblick haben, transdisziplinär zur Erkrankung denken, über Fächergrenzen hinweg, oder auch Neurologin oder Immunologin oder eben auch spezialisierte Allgemeinmedizinerinnen, wobei da ist es zum Glück einfacher. Aber dass zum Beispiel dann auch die Neurologinnen im Rahmen der Versorgung von Multisystemerkrankungen wie eben ME/CFS, wie eben postakute Infektionssyndrome, auch immunologische Diagnostik machen dürfen, auch internistisches Wissen im Hinblick auf Gefäße, auf kardiovaskuläre, orthostatische Probleme haben, ja. Und das auch nicht nur haben, sondern auch tatsächlich durchführen können, ohne dann wieder zu 5 anderen Stellen die Menschen überweisen zu müssen. Und auch aus den Befunden dann Schlüsse ziehen dürfen und auch die wichtigsten Basismedikamente verschreiben dürfen. Ja, ich bin immer wieder in Kontakt auch mit einer klinischen Immunologin, die extrem gut sich auskennt zu den Erkrankungen, aber die eben sagt, ja, sie sieht auch die orthostatischen Dysfunktionen, die sind extrem relevant, die haben kardiale Auswirkungen auch, ja, also quasi vom Herz-Kreislauf-System, aber mit der sie wüsste auch, ja, welche symptomatischen Medikamente möglich sind, aber sie darf es nicht verschreiben wegen den Fächergrenzen. Ja. Und wie das überwunden werden kann, ist, glaube ich, auch ein systemimmanentes Problem, was schon Änderung braucht und das braucht Arbeit, das braucht wirklich auch konstruktive Arbeit, Zeit, Ressourcen. Da ist schon, also bei diesen Punkten ist natürlich schon auch ein Widerstand zu spüren. Ich möchte jetzt nie sagen persönlich, sondern tatsächlich oft auch aus, naja, wie soll denn das gehen in unseren Strukturen? Ja, so ein bisschen. Das ist dann auch so oft das Feedback, was die Wissenschaft, ja, was ich als Wissenschaftlerin bekomme. Es ist ja nett, wenn wir die Models of Good Practice und die Empfehlungen machen, die jetzt auf der bestverfügbaren Evidenz da sind. Aber ich stelle mir das, also wobei ich mir das eh nicht einfach vorstellen, aber Sie stellen sich das so einfach vor, Sie kommen dann mit Ihrer Best Practice-Empfehlung. Aber wie sollen wir das dann jetzt in unserem Bundesland mit den politischen Strukturen und den anderen Wünschen, den politischen Wünschen umsetzen? Und da passieren dann oft so Konflikte auch zwischen Wissenschaft und Politik.
Das bohren dicke Bretter wahrscheinlich in vielen, auch im Hinblick auf Gesundheitsreformen. Mit Blick auf die Zeit darf ich mich da bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da ein bisschen einen Einblick zu geben, wie eben auch die Grenzen zwischen der Medizin auf der einen Seite und den Versorgungsstrukturen und Versorgungsdebatten da verlaufen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, es ist immer so ein herausforderndes Thema, das in der ganzen Komplexität irgendwie darzustellen. Aber ja, danke für die Gelegenheit.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund! Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.